Und so ehrlich, finde ich, sollten wir auch sein. Und auch so ehrlich sollten wir als Fachleute auch gegenüber dem Anlagenbetreiber, also dem Endkunde, dem Kunde sein, um zu sagen, bei dir macht eine Wärmepumpe, also rein effizienztechnisch, ökologisch keinen Sinn.
Hurra, wir bauen. Der Podcast rund ums Bauen und Renovieren vom Family Home Verlag. Hallo, mein Name ist Monika Läufle. Ich bin Chefredakteurin beim Family Home Verlag. Ich sitze heute gegenüber von Michael Schwenk. Er ist Bereichsleiter Vertrieb für Paradigma, einer Marke von Ritter Energie. Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und wir wollen heute über Solarthermie, Pelletkessel, Wärmepumpe und PV-Anlage reden. Denn die Frage nach der richtigen Heizung ist ja eine der wichtigsten beim Bauen oder Renovieren. Und bei der Fülle an Heizungsarten, die es gibt, da stehen viele Bauherren so ein bisschen, fragen sich, welche denn die richtige ist. Deswegen bin ich sehr froh, Herr Schwenk, dass Sie mir gegenüber sitzen und uns da ein bisschen helfen. Die erste Frage, welche Frage sollten sich Bauherren am Anfang stellen, wenn sie sich auf die Suche nach einer nachhaltigen Heizung machen?
Also vielen Dank zuerst, dass wir heute zusammensitzen und so ein spannendes Thema besprechen. Die Frage, die sich jeder irgendwo stellen sollte oder einer, der sich Gedanken über die Sanierung seiner aktuellen Heizung macht, muss sich ein paar grundsätzliche Fragen stellen. Ja? Das heißt zuerst, wie ist die Beschaffenheit und die aktuelle Ausgangslage der jetzigen Heizung? Ja, das heißt, welchen Wärmebedarf habe ich in meiner Immobilie derzeit? Welchen Brennstoff nehme ich für die Warmwasserbereitung und für die Heizleistung? Und welche Möglichkeiten habe ich zum einen vom Platzbedarf her in meiner Immobilie und welche Gegebenheiten habe ich außerhalb meines Eigenheims? Ja, das heißt, bin ich im ländlichen Bereich angesiedelt oder bin ich in der Innenstadt, in der Metropole, ja, in dem Ballungsgebiet. Diese Fragen muss ich mir zuerst stellen, bevor ich den Schritt weitergehe und mir über die konkrete Heizung oder über den konkreten Wärmeerzeuger Gedanken mache.
Dann fangen wir doch gleich an mit der Platzfrage. Was sind denn Heizungen, die besonders viel Platz brauchen und welche Heizungen brauchen besonders wenig Platz?
Also wenn wir da direkt differenzieren, ist die Antwort eigentlich relativ klar, wenn Sie aktuell eine Ölheizung in Ihrem Bestandsgebäude haben, ist eigentlich der Platzbedarf für den Kessel, also für den Wärmeerzeuger, gar nicht so groß, sondern der Platzbedarf kommt für die Bevorratung des Brennstoffs. Mhm. Ja, das heißt, Sie müssen einen Öllagerraum haben und wenn Sie die neue oder diese Heizung ersetzen mit einer neuen, und den Platzbedarf haben, spricht eigentlich für einen Austausch oder eine Sanierung dieser Ölanlage nichts gegen eine Pelletheizung.
Also kurzum, wenn ich vorher mit Öl geheizt habe, habe ich eh so viel Platz gebraucht, um das Öl zu lagern, dass ich da jetzt auch wunderbar auf alle Fälle auch Platz habe, um ein Pelletlager einzubauen oder ein Pelletkessel.
Also in den überwiegenden Fällen ja, weil Sie können ja, wenn Sie den Öl Bevorratungsraum letztendlich sanieren oder die Öltanks entsorgen, demontieren und entsorgen, haben Sie natürlich diesen Platzbedarf zur Verfügung für das notwendige Pelletlager, für ein Sacksilo oder für gewisse andere Räumlichkeiten, wo Sie die Pellets dann zum Beispiel lagern können.
Und also die Pelletheizung ist schon die Heizung, die mit am meisten Platz einfach auch braucht.
Die Pelletheizung braucht ja in den meisten Fällen am meisten Platz, weil sie eben diese Bevorratung hat.
Nehme an, ich habe jetzt eine Wohnung oder ein Haus mit relativ wenig Platz, weil ich zum Beispiel in einem kleinen Städtchen renoviere oder neu baue, wo ich eigentlich ganz kleines Grundstück nur habe. Welche Heizung kann ich mir dann einbauen, damit ich dann nicht arg viel Wohnfläche dafür opfern muss?
Da sind wir natürlich, wie Sie sagen, platzmäßig natürlich etwas eingeschränkt. Sie haben aber nach wie vor die Möglichkeit, sich für eine Gasheizung zu entscheiden. Mhm. Ja. Die Gasheizung ist allerdings, wie wir momentan alle in den Medien hören, an gewisse Voraussetzungen und Bedingungen geknüpft, mit einem gewissen erneuerbaren Energienanteil, den diese Gasheizung letztendlich erfüllen muss. deswegen läuft vieles eben auf eine Kombilösung raus mit einer Gasanlage, also einer Gastherme und einem Gaskessel, inklusive eben einem oder in Kombination mit einem erneuerbaren Energienanteil.
Also heißt, da wird dann die Gasheizung kombiniert mit einem nachhaltigen Wärmeerzeuger. Und das könnte zum Beispiel sein?
Das könnte zum Beispiel die Solarthermie sein. Eine Dachanlage oder eine Fassadenanlage oder eine aufgeständerte Solarthermieanlage im Garten, ja, die einfach diesen erneuerbaren Energienanteil, der ja künftig gefordert ist, den erfüllt.
Das hört sich jetzt aber an, als würde ich auch für die Solarthermie relativ viel Platz brauchen. Also wenn Sie sagen, aufgeständert im Garten.
Das könnte sein, ja. Ich sage mal, die größten oder die meisten Fälle für die Installation einer Solarthermieanlage ist ja letztendlich das Dach. Die Dachfläche steht in der Regel normalerweise immer frei zur Verfügung. Es sei denn, es gibt in manchen Kommunen oder Städten gewisse Vorschriften, wo es nicht erlaubt ist. Aber zum Großteil ist die Dachfläche nutzbar. Und da macht es natürlich Sinn, die Solarthermie oder Solarthermieanlagen, solarthermische Anlagen, eben auf dem Dach zu platzieren.
Es gibt echt immer noch Gemeinden, die es verbieten. Also ich dachte, das wäre jetzt eigentlich eher gewollt als...
Es ist auch gewollt und es macht natürlich auch Sinn. Ja. Ja, in vielen Aspekten macht die Solarthermie natürlich Sinn. Aber es gibt durchaus auch mal Fälle, wo Gebäude oder Häuser unter einem gewissen Denkmalschutz stehen. Okay. Ja, und wo dann Behörden eben das so verbieten.
Okay, also als Denkmalschutzgut, das ist ein Argument, das ich nachvollziehen kann. Ja. Aber gerade wenn ich neu baue, dann dürfte das eigentlich kein Problem sein.
Im Neubau sollte das in der Regel kein Problem sein.
Da würde ich ja direkt jetzt überleiten auf die PV-Anlage, also Photovoltaikanlage, weil ich das Gefühl habe, sehr viele Leute verwechseln das noch. Mhm. Weil es ja beides Solaranlagen sind, können Sie noch mal kurz den Unterschied zwischen Photovoltaikanlage und Solarthermieanlage erklären?
Sehr gerne, ja. Also wir hören ja ständig in den Medien dieser Überbegriff Solar, ja, oder Solarenergie. Wir müssen da tatsächlich unterscheiden. Es gibt letztendlich zwei Aspekte und zwei Technologien. Und das ist einmal die Solarthermie und einmal die Photovoltaik. Und wenn wir jetzt bei der Solarthermie bleiben wollen, die Solarthermie nutzt letztendlich die Sonnenenergie, das Sonnenlicht, und wandelt das, jetzt ganz einfach gesprochen, wandelt die Sonnenenergie um in nutzbare Wärmeenergie. Und bei der PV, also bei der Photovoltaik-Geschichte, ist es letztendlich so, dass das Sonnenlicht und die Sonnenenergie umgewandelt wird über diese PV-Module, ja, und dann natürlich nachgelagert noch Wechselrichter und all die Bauteile, die es benötigt, und die Energie wird umgewandelt letztendlich in Strom.
Also das heißt, mit Solarthermie bekomme ich sofort warmes Wasser, mit dem ich duschen kann oder das ich dann quasi in die Fußbodenheizung stecken kann, und mit der PV-Anlage bekomme ich dann Strom, mit dem ich zum Beispiel mein Auto laden kann oder meine Stromheizung antreiben kann.
Genau. Vollkommen richtig, so ist es gedacht.
Aber es hört sich ja beides sehr toll an, weil beides nachhaltig ist. Es läuft beides mit Sonnenenergie, die uns kostenlos zur Verfügung steht. Aber da ist ja schon die erste Entscheidung, was nehme ich von beidem? Also was bietet sich für welchen Bauherrn besonders gut an?
Also im Idealfall bietet sich die Kombination an. Und zwar, wenn ich die Dachfläche oder allgemein die Fläche zur Verfügung habe, bietet sich eine Kombination zwischen Solarthermie und PV immer an.
Wie viel Dach muss ich denn haben? Also wie groß muss mein Dach sein, damit ich Platz für beides habe? Nehme an, ich habe jetzt eine Familie mit zwei Kindern. Wie groß muss mein Dach sein, damit ich wirklich beides drauf bekomme?
Das ist pauschal etwas schwer zu sagen. Ja. Wir müssen das so betrachten, dass die Solarthermie und in dem Fall, wenn ich jetzt von einem sehr guten und hocheffizienten Vakuumröhrenkollektor spreche, da ist quasi der Faktor über den Daumen 1:3 bzw. 1:4. Das heißt, ich brauche, um die gleiche Energie vom Dach zu bekommen, zwischen PV und Solarthermie quasi also von PV ungefähr das Dreifache oder Vierfache an Platzbedarf. Wenn wir jetzt konkret mal über so eine Solarthermieanlage sprechen, Sie haben letztendlich einen Kollektor zum Beispiel oben oder und der hat einen Platzbedarf von letztendlich irgendwo 5 Quadratmeter, dann brauchen Sie nahezu das Dreifache beziehungsweise fast das Vierfache an Platzbedarf für die Photovoltaik.
Okay, genau. Also das heißt, ich gucke erstmal, ob mein Dach groß genug ist, muss es halt im Idealfall ausrechnen und dann, wenn beides drauf geht, gut. Und sonst muss ich mich entscheiden. Aber da auch die Frage, ist es finanziell sinnvoll, beides drauf zu machen, weil ich bezahle ja für beide Anlagen dann? Ist es nicht günstiger, wenn ich dann eins nehme und es einfach ein bisschen größer baue?
Dazu ein ganz klares Jein. natürlich ist die Investitionssumme auf den ersten Blick höher, wenn ich beides natürlich kombiniere. Und wenn ich auch beides letztendlich so auslege, also rein rechnerisch auslege, damit das Dach voll besetzt ist. Mhm. Also im Idealfall geht man eigentlich zuerst den Weg und legt die Solarthermieanlage bzw. die PV-Anlage anhand von den aktuellen Bedürfnissen der Nutzer.
Also heißt, ich rechne aus und ich weiß, wir haben 2 Erwachsene, 2 oder 3 Kinder, vielleicht kommt noch mal ein drittes Kind dazu.
Und, genau. Dieses Nutzerverhalten oder diesen Bedarf, den schaut man sich eigentlich zuerst an. Und dann geht man letztendlich irgendwo an die Auslegung, an die Dimensionierung von so einer Solarthermieanlage.
Und dann weiß man, wie viel Platz man braucht und dann...
Genau. Und Fakt ist ja auch, also wenn wir jetzt überlegen, wenn Solarthermie und PV als Kombination auf dem Dach ist und man spricht zum Beispiel von so einem umgangssprachlichen Sonnenenergie-Dach, weil ich ja meine Wärme produziere, weil ich meinen Strom produziere, da sind wir natürlich dahingehend auch autark, weil letztendlich die Sonne der einzige Energieerzeuger oder nennen wir es mal in Anführungszeichen Brennstoff ist, der gratis ist. Ja. Also ich muss hier letztendlich den Invest tätigen für die Umsetzung oder die Gewinnung und Nutzung, aber nicht für die Produktion oder die Beförderung, den Transport. Das habe ich nicht.
Okay. Das heißt also, im Idealfall ist beides drauf. Beschreiben Sie doch mal ein Dach, wie es im Idealfall ausgerichtet ist, wie es im Idealfall ausschaut, damit es quasi so die perfekten Bedingungen sowohl für Solarthermie als auch für PV bietet.
Also die ideale Ausrichtung einer solchen Dachfläche ist Richtung Süden, selbstverständlich. Der Vorteil allerdings bei einer Solarthermieanlage und auch der Vorteil eines Vakuumröhrenkollektors ist, dass er auch nicht unbedingt eine direkte Sonneneinstrahlung braucht, sondern von seiner Bauweise so konstruiert ist, dass er diffuse Strahlung und auch, ich sage mal, verschattetes Sonnenlicht trotzdem sehr, sehr gut nutzen kann und nutzbar macht. Das heißt, auch in den Übergangsmonaten, im Herbst, im Frühling, haben solche Kollektoren natürlich noch eine sehr, sehr hohe Effizienz.
Oder das heißt andersherum gesagt, dass ich quasi die PV-Module an die bessere Stelle setze und die Solarthermie ist dann nicht ganz so empfindlich, wenn ich gute Kollektoren habe. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Das ist sogar ein sehr, sehr guter Punkt. Ja? Also ich habe bei der Solarthermieanlage durchaus auch die Möglichkeit, irgendwo eine Ost-West Dachausrichtung nutzbar zu machen und habe zum Beispiel dann die Möglichkeit, ich mache meine PV-Module, die Photovoltaik-Module letztendlich irgendwo oder platziere ich an der Südseite.
Würden Sie sagen, also wir hatten ja vorher die Denkmalgeschichte, aber ansonsten kann man im Endeffekt auch bei älteren Häusern meistens ohne Probleme nochmal also sowohl PV als auch Solarthermie nachrüsten?
Ja, das kann man.
Und die Dächer sind im Normalfall auch so stabil, dass es mir nicht zusammenbricht.
Das ist natürlich immer noch irgendwo eine Geschichte, die man natürlich auch vom Fachmann, von einem Fachinstallateur sich natürlich irgendwo zuerst anschauen lassen sollte. Ob es rein technisch möglich ist, Aber grundsätzlich oder mal so pauschal gesprochen ist eigentlich normalerweise jedes Dach für Sonnenenergie geeignet.
Gut. Jetzt ist aber auch natürlich eine Besonderheit bei diesen beiden Anlagen, alleine bringen mir die relativ wenig. Also natürlich die Solarthermie an heißen Wintertagen und im Sommer ist die stark genug, damit sie mir genug Wärme ins Haus bringen kann. Aber gerade an kalten Wintertagen kommt die an ihre Grenzen. Das heißt, ich brauche sowohl bei der Solarthermie und bei der Photovoltaikanlage immer noch eine andere Heizungsart, weil was bringt mir auch Strom, wenn ich keine Stromheizung habe? Deswegen würde ich Sie einfach mal bitten, was sind denn so die perfekten Kombipartner oder die perfekten Teammitglieder für diese beiden Arten?
Das ist ein guter Punkt. Wenn wir das jetzt rein auf die Sonne jetzt betrachten,
ja,
dann kann ich allgemein sagen, Solarthermie und oder PV machen immer Sinn.
Ja.
Und Sie haben recht, um auf Ihre Frage zurückzukommen, die Sonnenenergie stößt natürlich irgendwann an ihre Grenzen. Ja, wenn wir in den kalten Wintermonaten sind, ja, haben wir Außentemperaturen dann von in gewissen Regionen dann natürlich irgendwo bei minus 10, minus 15, minus 20 Grad. Mhm. Und da kommt eine Solarthermie natürlich an ihre Grenzen. Das stimmt. Das heißt, Sie brauchen einen Wärmeerzeuger, der eben den Wärmebedarf, der besteht für kalte Wintermonate, eben abdeckt. Ja. Und da ist eigentlich ein ideales Kombinationspaket, ist die Technologie Pellet inklusive oder in Kombination mit Solarthermie. Mhm. Ja. Also Pelletkessel, der den Spitzenlastwärmebedarf abdeckt und die Solarthermie, die das Jahr über so die 50-60% Autarkie schafft. Okay. Weil wenn ich die Kombination habe, Pellet und Solarthermie, kann ich durchaus, immer vorausgesetzt, die Solarthermie ist entsprechend dimensioniert, aber kann ich über die Monate oder von den Monaten Mai bis mindestens September den Pelletkessel eigentlich auch auslassen.
Mhm.
Ja, das heißt, ich decke meinen Wärmebedarf, meinen Wärmebedarf decke ich nahezu zu 100% mit der Solarthermie.
Man muss sich ja von Anfang an auch entscheiden, mache ich mir die Solarthermie ein bisschen kleiner und heiz damit nur zum Beispiel das Duschwasser auf oder mache ich es größer und habe dann quasi genug heißes Wasser sowohl für die Dusche als auch für die Fußbodenheizung. Genau, also genau. Dazu muss ich mich auch von Anfang an entscheiden.
Jein, müssen Sie nicht. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, also wichtig ist einfach bei der Solarthermie die Dimensionierung der Fläche auf dem Dach ist das eine Thema, aber das zweite Thema ist natürlich die Speicherung dieser Wärme, die vom Dach kommt oder die nutzbare Wärme, die von der Sonne erzeugt wird. Das heißt, der zweite Aspekt und was auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, ist natürlich die Speicherung des Mediums, der Wärme. Ja. Mhm. Deswegen brauche ich auch eine gewisse oder die richtige Dimensionierung des, man sagt umgangssprachlich, Pufferspeichers. Ja, wo ich das erwärmte Wasser speichere, dann ist diese Dimensionierung natürlich genauso wichtig.
Also, Solarthermie passt wunderbar zum Pelletkessel. Und was passt besonders gut der Photovoltaikanlage?
Die Photovoltaikanlage ist ja in Anführungszeichen mit allem kombinierbar. Weil die PV-Anlage in erster Linie ja nicht unbedingt, also deswegen sage ich in erster Linie, nicht unbedingt für die Heizung zuständig ist, weil sie ja in dem Sinn keine Heiztechnik ist, sondern ja ein Stromerzeuger. Ja. Deswegen passt die PV-Anlage eigentlich überall. Es gibt so ein bisschen diesen Trugschluss zu sagen, Wärmepumpe als auch Strom, oder nee, als, nicht als Stromerzeuger, sondern als stromnutzende Heizung, als Antrieb. Und die Kombination mit PV macht Sinn. Das macht durchaus Sinn. Aber wie gesagt, wenn man die Solarthermie zusätzlich betrachtet, die Solarthermie, die eine dreifach höhere Effizienz auf die gleiche Nutzfläche gesehen hat, macht die Solarthermie natürlich auch mit der Wärmepumpe natürlich Sinn.
Ach, das kann man auch verbinden?
Das kann man sehr gut verbinden, okay.
Das heißt dann, macht die Solarthermie einfach schon mal das meiste Wasser warm Und wenn dann wieder Spitzenzeiten sind oder Spitzenlasten sind, dann springt dann die Wärmepumpe an.
Zum Beispiel, genau.
Okay, ja.
Genau. Und Sie erreichen natürlich auch mit dieser Kombination, also ich nenne es jetzt einfach mal als Kombination Wärmepumpe mit Solarthermie, erreichen Sie auch eine absolute Verbesserung dieser Gesamtjahresarbeitszahl. Man spricht ja bei Wärmepumpen von einer Jahresarbeitszahl, also einer Effizienzaussage, wie effizient letztendlich die Wärmepumpe übers Jahr läuft. Ja. Und da erreichen Sie mit einer Kombination Solarthermie auf jeden Fall eine Verbesserung von um die 40%.
Was ich mich jetzt aber frage, also eine Wärmepumpe funktioniert ja so, dass die quasi aus, also es ist ja, die Außenluft hat eine gewisse Wärme oder die Erde hat eine gewisse Wärme oder das Grundwasser eine gewisse Wärme. Und da, wenn man dann Strom anschließt, erzeugt die damit quasi Energie oder kann quasi die Energie anzapfen, wenn man es jetzt ganz flach quasi beschreiben will. Jetzt ist ja aber so, wenn die Solarthermie nicht zu 100%ig funktioniert, weil zu wenig Sonne ist, dann hat ja zum Beispiel auch eine Luftwärmepumpe, ich will nicht sagen ein Problem, aber da muss die besonders viel arbeiten. Das heißt, da muss man besonders viel Strom reinstecken, dass man dann genug Energie rausbekommt. Sie sagen aber, es rentiert sich trotzdem. Also nehmen wir an, wir haben jetzt einen super, super kalten Wintertag. Es kommt kaum Sonnenlicht an die Solarthermieanlage an, es ist wirklich bitterkalt, die Wärmepumpe muss verdammt hart arbeiten, damit die so aus der kalten Luft die Wärme rauszieht. Warum rentiert sich das trotzdem? Weil es über das Jahr gerechnet sich dann?
Es kommt dann drauf an, wie hoch Ihre Systemtemperaturen sind.
Was meinen Sie mit Systemtemperatur?
Wenn ich das mal so kurz erklären darf.
Gerne.
Mit Systemtemperaturen meine ich, wie ist Ihr Haus ausgestattet, um eine Wärmepumpe überhaupt effizient und sinnvoll zu betreiben. Das ist oft ein bisschen so der Trugschluss, zu sagen, eine Wärmepumpe ist die eierlegende Wollmilch, Punkt.
Ja.
Na? Und das ist sie aber aus technischer Sicht leider nicht, weil auch eine Wärmepumpe kann reine physikalische Prozesse nicht überwinden. Und auch eine Wärmepumpe stößt an ihre Grenzen, vor allem wenn es um das Thema Heizflächen, also die Wärmeübertragung geht innerhalb eines Gebäudes und von den Systemtemperaturen, das heißt, ich meine mit Systemtemperaturen die reinen Vorlauftemperaturen, um ein Gebäude beheizen zu können.
Also mit welcher Temperatur fließt das Wasser durch die Fußbodenheizung oder gerade bei älteren Gebäuden, mit welcher Vorlauftemperatur fließt das Wasser durch die Heizkörper und bei Heizkörpern muss das Wasser ja wesentlich heißer sein.
Genau,
ja.
Weil ich eben weniger Übertragungsfläche habe vom Medium, also vom Heizungswasser an letztendlich den beheizenden oder den zu beheizenden Raum.
Also ich kann das so sagen, ich nehme an, ich renoviere ein älteres Haus, habe noch Heizkörper, will die auch behalten, stelle mir eine Wärmepumpe hin, dann ist aber wahrscheinlich die Kombination Wärmepumpe und Solarthermie oder allgemein das Thema Wärmepumpe vielleicht nicht das Beste.
Das ist vollkommen korrekt, genau. Und so ehrlich, finde ich, sollten wir auch sein. Und auch so ehrlich sollten wir als Fachleute auch gegenüber dem Anlagenbetreiber, also dem Endkunde, dem Kunde sein, um zu sagen, bei dir macht eine Wärmepumpe, also rein effizienztechnisch, ökologisch keinen Sinn. Ja, weil dein Gebäude nicht für eine Wärmepumpe ausgelegt ist oder nicht in der Lage ist, mit einer Wärmepumpe effizient umzugehen.
Gut, aber wenn wir jetzt ein Haus neu bauen, eine super Dämmung haben, eine super Fußbodenheizung haben, die eine ganz niedrige Vorlauftemperatur hat, dann ist natürlich eine Wärmepumpe kein Problem.
Das spricht auch überhaupt nichts gegen eine Wärmepumpe, absolut gar
genau.
Nichts.
Ich habe einfach immer die perfekte Kombi PV-Anlage und Wärmepumpe. Deswegen würde ich mich jetzt über noch mal ein bisschen Argumente freuen, warum die Kombi Wärmepumpe und Solarthermie auch Sinn ergibt.
Das ist vielleicht relativ einfach erklärt. Die Wärmepumpe braucht, wenn wir das jetzt vergleichen wollen mit anderen Heizgeräten, ja, braucht als Brennstoff, als Erzeugerenergie Strom. Und Strom kostet was. Na, das wissen wir alle, wir sind alle Endkunden oder Anlagenbetreiber, wir wissen alle, dass Strom Geld kostet. Und mit einer Solarthermieanlage, Also wenn ich jetzt die Solarthermieanlage nehme, mit der Solarthermieanlage nehme ich der Wärmepumpe Laufzeit weg. Das heißt, je weniger sie läuft, weil ich mit der Solarthermieanlage eben meinen Grundbedarf abdecke, nehme ich ihr Laufzeit weg und da habe dadurch natürlich auch keinen Stromeinsatz. Mhm. Das heißt, ich brauche in dieser Zeit keinen Strom kaufen, um Wärme zu erzeugen. Ja? Und das ist ähnlich jetzt mit der PV-Anlage, deswegen macht es natürlich durchaus Sinn, absolut, eine Wärmepumpe und PV zu kombinieren. PV nutzt ja auch die kostenlose Sonne, wandelt sie um in Strom und das ist letztendlich ein Stück weit der Stromlieferant für die Wärmepumpe, ja, als Einsatzenergie. Ja. Nur der Nachteil ist natürlich, wann brauche ich die Wärmepumpe?
Wenn es kalt ist.
Wenn es kalt ist. Und da ist meine PV-Anlage oftmals natürlich nicht so effizient, weil wenn es kalt ist und bewölkt, was auch immer, hat natürlich die PV-Anlage auch nicht die Leistung.
Das heißt, nehmen wir an, wir hätten eine Familie, die auf dem Dach eine Solarthermieanlage hat und eine Photovoltaikanlage und eine Wärmepumpe.
Ja.
Und dann könnte es sein, dass die im Winter trotzdem nochmal Strom zukaufen muss, weil es dann nicht ausreicht, um genug...
Genau.
Ja, okay.
Ja, das ist so.
Kennen Sie einen Fall von einer Familie, die beides hat, also die alles drei hat, eine Wärmepumpe, eine Photovoltaikanlage und eine Solarthermieanlage?
Also da gibt es mit Sicherheit sehr, sehr viele Beispiele.
Ja.
Ich kenne aber jetzt... natürlich auch bei uns natürlich aus der Gegend Familien, die sich also quasi dieses Sonnenenergiedach geleistet haben, also Solarthermie und PV.
Mhm.
Nur waren das oftmals eben renovierte Gebäude, sanierte Gebäude, keine neuen oder keine Neubauten auf höchstem Dämmstandard. Und da ist oft eben die Kombination gewesen, Pellet in Kombination mit Solarthermie und PV. Und die Leute, also ich habe bisher noch keinen gehört, der gesagt hat, ich habe einen Fehler gemacht. Die sind alle vollauf zufrieden und glücklich, diese Entscheidung auch so getroffen zu haben.
Es wäre natürlich schön, wenn man alles hätte, aber man muss ja dann irgendwann auch Entscheidungen treffen. Sie haben gerade die Investitionen schon angesprochen. Ich weiß, es ist schwierig, das immer genau zu beziffern, aber können Sie uns zumindest so eine grobe Preisspanne geben, was man denn mit den einzelnen Anlagen ungefähr ausgeben müsste?
Also eine gewisse Preisspanne oder kann ich geben. Das ist natürlich aber, wie bei vielen Dingen, natürlich immer von den Gegebenheiten vor Ort abhängig. Aber wenn man jetzt mal rein eine Solarthermieanlage betrachtet, mit die kleine Standardlösung irgendwo als Nachrüstung, da würde ich sagen, die geht irgendwo bei 10.000 Euro los. Ja, und dann kann man natürlich, also wie gesagt, bei vielem nach oben keine Grenzen. Wenn man dann aber schaut, eine Pelletanlage inklusive der Bevorratung des Pellet-Silos, also des Sacksilos oder der anderen Techniken, da sind wir natürlich schon irgendwo im Bereich von, oder geht bei 30.000 Euro los. Mhm. Ja. Und in der ähnlichen Spanne oder Range bewegt sich auch der Einbau einer Wärmepumpe.
Also Luftwärmepumpe.
Luftwärmepumpe.
Genau, ja. Sobald dann Erdbohrungen notwendig sind, dann wird es nochmal teurer.
Dann sprechen wir natürlich von anderen Dimensionen, weil da kommt dann noch die Bohrtechnik mit dazu, ja, das Erschließen von solchen Erdsonden oder auch Energiekörben, ja, die in den Boden kommen. Das sind dann nochmal natürlich Zusatzkosten. Klar.
Und eine Photovoltaikanlage?
Eine Photovoltaikanlage ist tatsächlich irgendwo abhängig von der Größe, ja. Und man muss auch da etwas unterscheiden, geht man auf eine Anlage, die ein Stück weit effizient sein soll, oder nimmt man im Anführungszeichen so diese Balkonkraftwerke, die es im herkömmlichen Baumarkt gibt, ja. Das sind natürlich schon gewisse, also gravierende Unterschiede, zum einen preislich, als auch natürlich von der Effizienz her. Aber wenn man eine PV-Anlage betrachtet für, ich sage jetzt mal, ein herkömmliches Einfamilienhaus mit vier Personen, also vier Personenhaushalt, Dann würde ich sagen, sind wir da irgendwo oder geht es bei ca. 15.000 Euro los.
Also wir haben jetzt ja diese vier Heizungsarten sind es ja nicht, aber ich stelle jetzt einfach die Photovoltaikanlage einfach mal ganz frech mit dazu, weil es ja irgendwie indirekt auch was mit Heiz zu tun hat. Also wir haben es gehört, man kann es sehr schön mixen und matchen. Damit es ein bisschen konkreter ist, würde ich Sie gern bitten, dass Sie mir ein, zwei Beispiele von Familien vielleicht auch erzählen, die es einfach noch ein bisschen nahbarer machen, welche Kombination sich denn eignet zum Beispiel. Haben Sie mir da passende Beispiele?
Also ich könnte Ihnen ein sehr passendes Beispiel sagen, weil das aus meinem Bekanntenkreis und Freundeskreis ist, ja. Die Familie hatte, also die Ausgangslage war so, dass in dieser Immobilie, die die Familie erworben hat, ja, dass die Immobilie war renovierungsbedürftig, ja, das heißt, man hat natürlich da gewisses Geld investiert, in die Räumlichkeiten zu verändern, ja, gewisse Anbauten, Umbauten zu machen, ja, und eben auch die Heizungsanlage zu verändern. Weil das war eine Bestandsanlage mit, ich glaube, irgendwo um die 20 Jahre alte Ölheizung, ja, und sonst nichts. Also das war eine Ölheizung mit einem kleinen Warmwasser, also mit dem Trinkwasserspeicher und ganz normale Heizflächen als oder Heizkörper als Heizflächen. Und dann hat sich die Familie natürlich die Frage gestellt, so, wir investieren jetzt einmal und investieren dann aber auch schon nachhaltig und zukunftssicher, möchte ich es mal sagen. Ja. Und dann war eigentlich die Anforderung relativ schnell klar, in welche Richtung es geht. Die Spezialisten oder Experten haben gesagt, Wärmepumpe schwierig, ja, weil du hast nicht einen gewissen Dämmstandard, du hast nach wie vor hohe Vorlauftemperaturen, du hast kleine Heizflächen, keine Fußbodenheizung, keine Wandheizung, also keine großen Übertragungsflächen. Da war die Entscheidung für eine Wärmepumpe schon, die war eigentlich schon gefallen, dass die Wärmepumpe nicht zum Tragen kommt. Und dann kommt natürlich erschwerend hinzu, wenn man im ländlichen Bereich ist, ist man nicht unbedingt an ein Erdgasnetz angebunden. Das heißt, die Wärmeerzeugung über eine Gastherme, über einen Gaskessel fällt dann oft auch raus, es sei denn, man möchte auf Flüssiggas irgendwie umstellen. Hat sich die Familie aber dagegen entschieden und dann war eigentlich die Kernaussage sofort, okay, wir gehen auf Pellet und natürlich Solarthermie. Das war dann eigentlich relativ schnell klar, ja, dass man eben den, also die Lage, ich muss also dazu sagen, die Lage dieses Hauses oder auch die Dachausrichtung war sehr, sehr gut.
Das heißt südlich und groß und verschattet.
Genau. Ja. Genau. Und auch von der Dachneigung her war es nahezu optimal. Und dann war die Entscheidung getroffen auf jeden Fall für Solarthermie in erster Linie.
Wie groß? Also wie groß ist die Solarthermie?
Das war eine 20 Quadratmeter Anlage.
Okay, und die kann dann auch im Sommer komplett autark dann auch heizen?
Ja. Die heizt im Sommer komplett autark und ist auch, wie am Anfang schon gesagt, auch in den Übergangsmonaten im Herbst und im Frühling auch noch sehr, sehr, sehr effizient, dass eigentlich der neue Pelletkessel dann tatsächlich wirklich nur in den knackig kalten Wintermonaten dann zum Einsatz kommt.
Aber trotzdem eine rundum nachhaltige Heizung, weil im Sommer wird nur mit Sonne geheizt und im Winter springt dann eventuell nochmal Holz, also Pellets, mit ein.
Genau. Ja. Und zusätzlich eben noch die PV-Anlage auf dem Dach.
Ach, zusätzlich also, auch noch?
Ja.
Für was wird die dann benutzt?
Die PV-Anlage wird tatsächlich für den Eigenbedarf, also die ist auch so dimensioniert, dass der Grundbedarf, also die Grundlast der Stromverbraucher innerhalb des Gebäudes, mit der PV-Anlage gedeckt werden kann.
Also heißt Waschmaschine, Spülmaschine, Handyladen, Computer, Fernseher, alles, das läuft.
Genau.
Ja. Genau. Steht auch ein Stromspeicher drin?
Noch nicht.
Noch nicht.
Noch nicht. Der soll noch kommen, ja.
Okay. Also heißt da alles, alle drei Sachen und...
Ja, das ist natürlich das, das ist natürlich das Rundum-Sorglos-Paket, was Nachhaltigkeit angeht, klar.
Genau. Absolut. Haben Sie vielleicht noch einen Fall von einer Familie, die sich eine Sache überlegt hat und dann die Meinung noch geändert hatte?
Nee, die Meinung geändert hatte, den Fall kenne ich jetzt tatsächlich nicht. Aber ich kenne natürlich Betreiber, Anlagenbetreiber, Familien, die aufgrund tatsächlich des tatsächlichen Platzbedarfes sich natürlich auch für einen 1:1-Tausch, der ja momentan noch möglich ist, das sieht ja für die Zukunft schwieriger aus, ein 1:1-Tausch bei einem Gasgerät, ja, die haben sich für einen 1:1-Tausch für ein Gasgerät entschieden.
Also altes Gas raus, neues Gasgerät rein.
Genau, ja. Genau. Die Fälle gibt es natürlich auch, weil eben keinerlei Platzbedarf da ist. Ja.
Okay.
Ich meine, diese Gasgeräte, teilweise noch in Kombination mit einem kleinen Trinkwasserspeicher, die hängen ja oft auch in Hauswirtschaftsräumen, ja, weil das der einzige Raum oder der einzige Platzbedarf ist, um irgendwo noch eine Heizung unterzukriegen.
Also ich höre es schon richtig raus, wenn ich jetzt ein altes Gebäude habe, das sehr, sehr klein ist, wo noch mit Gas geheizt wird. Und wenn ich trotzdem auf eine nachhaltige Heizung gehen will, manchmal habe ich keine Chance, weil ich keinen Platz für, also zum Beispiel ein Pelletlager hätte, oder weil, und Wärmepumpe kann ich dann auch nicht reinstellen oder in den Garten stellen, weil entweder im Garten kein Platz ist oder weil einfach die Dämmung zu schlecht ist. Und also ab und zu bleibt mir dann nichts anderes übrig als Gas.
Manchmal bleibt Ihnen tatsächlich nichts anderes übrig als Gas. Ja? Und ich möchte jetzt also da nicht für oder gegen Gas sprechen, überhaupt nicht. Nein. Man ist natürlich, wenn man Gas als Wärmeerzeuger, als Brennstoff hat, ist man natürlich auch in gewisser Weise von politischen Konflikten und politischen Konfliktregionen abhängig. Ich meine, das aktuelle Beispiel zeigt, das aktuelle Beispiel zeigt uns, was da natürlich passieren kann. Ja. Und deswegen denke ich, wenn wir Solarthermie oder generell Sonnenenergiedächer haben, wenn wir Pelletheizungen, Pelletlösungen haben, sind es Lösungen. Pellet ist ein regionaler Brennstoff, der keine langen, weiten Transportwege über Meere oder über die Lüfte hat. Deswegen ist man da einfach ein Stück weit autarker.
Ja. Ja, aber ich kenne trotzdem, selbst wenn ich dann weiter mit Gas heizen muss sozusagen, dann, wie Sie gesagt haben, ich kann ja trotzdem überlegen, ob ich mir dann zumindest eine Photovoltaikanlage aufs Dach baue oder ob es dann möglich ist, dass ich mir Solarthermie aufs Dach baue und die dann quasi die Heizung nochmal entlastet.
Absolut.
Genau, aber man hört ja dann trotzdem gut raus, also man muss wirklich in jedem einzelnen Haus dann nachschauen, was ergibt Sinn und was ergibt keinen Sinn. Und es bringt jetzt nicht, sich einfach für eine nachhaltige Heizung zu entscheiden, wenn ich im Endeffekt dann trotzdem so viel Energie brauche, um die dann betreiben zu können, weil ich zum Beispiel eine schlechte Dämmung habe.
Absolut, genau. Da haben Sie absolut
recht. Gut. Wir hatten ja auch darüber, über die Finanzierung geredet. Und das Tolle ist, dass der Staat, also zumindest wenn man renoviert, auch einen gewissen Teil dafür bezuschusst.
Also wir als Paradigma haben natürlich da oder sind immer da vorne mit dabei und auch schnell handlungsfähig. Und zum Thema Förderungen würde ich dann einfach immer die Interessenten auf unsere Homepage verweisen, auf www.paradigma.de, und dort unter dem Fördermittel, Passus Paradigma Förderservice, da ist letztendlich immer die neuesten Förderbedingungen und die Fördermittel auch online einsehbar.
Und wir waren ja schon mal bei Paradigma und haben da auch eine Folge zum Thema Pelletheizungen aufgenommen und eine zweite zum Thema Solarthermie. Also auf die würde ich auch gerne noch verweisen, wer sich jetzt noch intensiver zu den beiden Heizungsarten beschäftigen will. Genau. Ich würde jetzt die Folge zusammenfassen und eine Checkliste machen, was wir denn heute gelernt haben. Wir haben gelernt, wenn man eine neue Heizung kaufen will, sei es, wenn man ein neues Haus baut oder wenn man ein Haus renoviert, dass man sich erstmal die Frage stellen soll, wie viel Platz habe ich denn? Also gerade in renovierten Häusern, wie groß ist der Heizungskeller? Habe ich da Platz, um zum Beispiel einen Pelletkessel reinzubauen oder einen Pufferspeicher? Wie viel Platz habe ich auf dem Dach? Wo ist das Dach ausgerichtet? Dann muss ich mich natürlich auch fragen, wie ist der Zustand des Hauses, gerade bei einem renovierten Haus? Wie gut ist die Dämmung? Was für eine Art von Heizung habe ich da schon drin? Habe ich eine Fußbodenheizung, die eine relativ geringe Vorlauftemperatur hat? Also eine Flächenheizung allgemein, was auch eine Deckenheizung sein kann. Oder habe ich noch alte Heizkörper, die eine relativ hohe Vorlauftemperatur brauchen? Dann kann ich mir Wir haben heute auch gelernt, man kann im Endeffekt alles miteinander kombinieren. Genau, und da müsste man sich dann einfach überlegen, was wirklich für die individuelle Situation am meisten Sinn ergibt. Das kann man pauschal nicht sagen. Genau, und wir haben auch gelernt, was die einzelnen Heizungsarten ungefähr kosten und dass es eine Förderung gibt. Habe ich was Wichtiges vergessen bei der Checkliste?
Nee, Sie haben das sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich denke, wir haben alle Themen soweit durch. Ich möchte nur noch mal zum Ende sagen, also alle Checklistenpunkte, die wir abgearbeitet haben, passen. Nur als Anlagenbetreiber, als Endkunde oder Eigenheimbesitzer ist es immer sehr, sehr ratsam, sich einen Fachmann, einen Fachinstallateur zur Seite zu holen und da eben die Beratung von dem Installateur machen zu lassen.
Genau, gerade wenn man Sachen kombinieren will, weil es passt ja nicht alles zu allem, sondern muss halt auch wirklich gut zusammenpassen, damit man dann funktionierende Heizung dann auch hat.
Genau.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und die Fragen so geduldig beantwortet haben.
Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Gut, genau, auf Ihre Homepage haben wir ja schon verwiesen. Genau, dann würde ich auch noch gerne ein bisschen Werbung machen. Und zwar hört auch gerne oder schaut auch gerne auf unsere Seite hurrawebauen.de. Da gibt es auch immer Neuigkeiten oder alles rund ums Bauen und Renovieren. Und wir verlosen noch bis die nächsten 2 Monate 10.000 Euro Baugeld. Also kein Witz, verlosen wir wirklich. Gerne auf unserer Homepage dann auch mitmachen. Dann sage ich nochmal herzlichen Dank und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.
Vielen Dank.
Schaut in der Zwischenzeit auch gern auf unsere Seite hurrawebauen.de. Dort haben wir viele Tipps für Bauherren, egal ob ihr renoviert oder neu baut. Und wir haben auch immer spannende Gewinnspiele. Und schaut auf unsere Instagram-Seite familyhome-magazin.